Race Across America 2025 Update.
Tag 5.
Flo, heute habe ich dich gesehen. Du am Radl, ich bin gerade von der Familienfeier heimgekommen, wo ich meinen Ruhetag heute genossen habe.
Es war so komisch. Ich bin durch die alte Poststraße gefahren und habe mir gedacht, heute habe ich gar niemanden getroffen beim Training. Was soll ich jetzt im Podcast erzählen? In dem Moment, ich schwöre, es war genauso, kommt mir der Jürgen entgegen, der Gruxi. Dann habe ich gedacht, passt, habe ich was zum Erzählen, passt perfekt. Und dann auf einmal schneidest du mir da fast bei der gemeingefährlichen Ausfahrt den Weg ab.
Na bitte, ich bin ganz vorsichtig gefahren.
Aber hast du ein Schnitzel gegessen wenigstens?
Ja, ich habe was Gutes gegessen, genau. Mit Vorspeise, Suppe, Dessert, volles Programm. Und morgen geht für mich der Trainingsalltag wieder weiter. Ich habe mir den Ruhetag heute redlich verdient, nachdem ich sechs Tage ordentlich gefahren bin, um mir den wirklich heute vorab schon reinzuarbeiten. Und ich habe auch nicht mehr Zeit gehabt als sonst zum Dotwatchen. Ich bin jetzt natürlich vorbereitet, bin am aktuellsten Stand, aber es ist vielleicht eh gut, weil wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, würde ich rund um die Uhr schauen. Es ist unglaublich spannend.
Ja, dann gehen wir gleich rein. Sprechen wir mal zuerst über das Solo-Rennen. Da hat es jetzt auch eine sehr spannende Entwicklung gegeben. Gestern haben wir noch drüber geredet und es hat keine Anzeichen dafür gegeben und jetzt ist es plötzlich passiert. Der Kurt hat ein Schirmersnack.
Ja, und das war nicht unbedingt so zu erwarten. Ich meine, wir haben es schon gesagt, diese Schwäche der Nackenmuskulatur kommt meistens aus heiterem Himmel und ohne große Voranzeichen. Das ist nicht so ein schleichender Prozess, wie wenn dann zum Beispiel die Finger einschlafen oder wenn Knieschmerzen kommen. Das wird halt von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag ein bisschen stärker. Nachdem ich selber nie Schirmersnack erlitten habe, aber viele Geschichten gehört habe, dürfte es wirklich so sein, dass das relativ kurzfristig kommt. Und beim Kurz Matzler ist es leider jetzt passiert und wir wissen das, weil er es offiziell gepostet hat.
Genau, aber so wie wir den Kurt kennen, gehen wir davon aus, dass er und sein Team darauf vorbereitet sind und irgendeine Lösung finden werden oder zumindest irgendwas versuchen werden. Stand jetzt steht er seit 4 Stunden. Das kann eine normale Schlafpause sein, eine geplante Pause oder einfach nur eine improvisierte Pause. Wir werden sehen, wann und ob er wieder weiterfährt. Ich gehe schon davon aus, dass sie es versuchen werden.
Ja, sie haben ihm gepostet, dass er leider plötzlich Schirmersnack bekommen hat. Er rastet jetzt gleich und schläft im Auto, also nicht in einem Zimmer, wie er sonst immer gemacht hat. Die Crew berät sich, wie es weitergeht und weitere Updates werden folgen. Aber am Tracker sieht man eben, wie du gesagt hast, dass er schon jetzt etwas länger steht. Aber ich mache mir jetzt auch nicht große Sorgen, weil er generell die Strategie hat, um die Mittagszeit, die jetzt gerade ist, zu schlafen. Und ja, hoffentlich erholt er sich zumindest so weit, dass er gut weiterfahren kann. Er hat auch letztes Jahr beim Race Around Poland, wo er gefinisht hat, trotzdem ähnliche Probleme gehabt. Er war damals irgendwie, hat es bei den Oberarmen Verkrampfungen und Kraftlosigkeit gegeben. Er hat Probleme gehabt mit der Sitzposition und hat es aber trotzdem geschafft. Also da war er wirklich gezeichnet und hat dort bewiesen, dass er mit solchen Herausforderungen umgehen kann und weiterfahren kann. Also ich glaube, wir haben berechtigt die Hoffnung, dass es für ihn weitergeht.
Ganz genau. Dafür rückt jetzt jemand anders in den Fokus, und zwar der Lionel Poggio, von dem haben wir bis jetzt noch nicht gesprochen. Zu Unrecht jetzt neuer Dritter auf der Strecke. Und vielleicht magst du mal was dazu sagen? Du hast was.
Ja, der Lionel Poggio, den habe ich schon seit vielen Jahren so am Schirm. Er fährt in der Kategorie 50 bis 59 in der Altersklasse, hat aber die Tortur rund um die Schweiz über 1000 Kilometer vor einigen Jahren, das habe ich jetzt nicht mehr rausgefunden, gewonnen. Also von dort weg habe ich den Namen am Schirm gehabt und er fordert jetzt bereits sein drittes RAM. Er hat 2022 als Rookie nach circa zwei Drittel der Strecke in Jefferson City aussteigen müssen und hat immer in einem Interview gesagt, dass er zu viele Rookie-Fehler gemacht hat. 2023 hat er gefinisht, ein Jahr später. Das war dieses Isabel Pulver-Siegjahr. Und da hat er insgesamt den dritten Platz erreicht in 10 Tagen 7 Stunden und war sogar Sieger der 50 bis 59 Jahre Kategorie. Und ja, heuer ist er gut unterwegs, so wie man es ihm zutrauen hat können. Er hat jetzt mit dem Kurz schon einige Duelle gehabt. Sie haben sich durch die unterschiedlichen Schlafstrategien immer wieder mal Positionen gewechselt. Also zuerst wie die Isa noch im Rennen war, war sie da auch mittendrin. Jetzt waren der Kurt und der Lionel, die sich halt den dritten, vierten Platz immer wieder mal gegenseitig überholt und sich streitig gemacht haben. Und jetzt, wo der Kurt eben schon ein bisschen länger steht, ist der Lionel wieder vor dem Kurt und die vier bilden auch das Spitzenquartett.
Ja, ich finde es lustig, dass du das sagst mit der Tortur. Das ist so ein Rennen, wenn das jemand gewinnt, da wirst du ganz hellhörig. Also das ist wirklich auch irgendwo ein Zeichen, dass jemand, der das gewinnt, auch sehr, sehr gutes Ram finishen kann. Reto Schoch ist auch nicht aus dem Nichts gekommen, der war Tortursieger. Sevi Zotta war auch Tortursieger. Beide haben dann auch das Ram gewonnen, also das ist schon ein Zeichen, dass man ganz gut unterwegs ist.
Ja, vielleicht an der Stelle auch nochmal zur Qualifikation fürs Ram. Die gibt es, die ist auch nötig, damit man starten darf. Und da gibt es mittlerweile wirklich, wirklich viele Möglichkeiten, sich zu qualifizieren. Es gibt ganz viele Rennen, die als Quali gelten und viele davon sind, ich sage unter Anführungszeichen, relativ einfach. Und es ist halt so komplett anders wie zum Beispiel beim Ironman. Bei der Ironman-Weltmeisterschaft musst du wirklich absolut Top-Weltklasse sein in deiner Age-Group oder wo auch immer, damit du einen Startplatz kriegst bei der WM. Und beim RAM ist es ehrlicherweise so, dass die Qualifikation nicht so das große Kriterium ist. Das schafft man, wenn man ernsthaft das RAM fahren will. Die wirklich großen Hürden sind das Budget, das Betreuerteam, die ganze Vorbereitung. Aber die Qualifikation rein am Papier ist jetzt nicht so schwierig und bin mir sicher, das hat damit zu tun. Das RAM ist nicht unglücklich, wenn viele Leute teilnehmen. Sie werden jetzt nicht, wenn das Starterfeld jedes Jahr ein bisschen kleiner wird, noch Leute ausschließen, sondern sind froh über jeden, der das Startgeld bezahlt und einigermaßen gut vorbereitet dorthin geht. Aber
also, da muss man auch sagen, das hat sich über die Jahre auch geändert. Ja, also es war schon einmal schwieriger, sich fürs RAM zu qualifizieren. Die Standards sind immer ein bisschen wieder runtergesetzt worden. Inzwischen gibt's auch schon unsupported Rennen, bei denen man sich fürs RAM qualifizieren kann. Dann muss man also einen Online-Kurs besuchen und nachweisen, dass man auch die Supported-Regeln versteht.
Ganz genau. Und was ich eigentlich zuerst aussehen wollte, ist, dass auch die Tortur natürlich und das Race Around Austria als Qualifikation zählen. Und jeder, der sich über eins von diesen beiden Rennen fürs RAM qualifiziert hat, eine hundertprozentig perfekte körperliche Ausgangslage. Also alle, die Tortur und Race Around Austria erfolgreich bestritten haben oder vielleicht sogar im Spitzenfeld oder am Podium oder gewonnen haben, die werden beim Race Across America spitzenmäßig unterwegs sein. Das hat man schon ganz oft gesehen.
Genau, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber vielleicht, falls es jemanden wirklich ganz brennend interessiert, verweise ich auf unsere Folge mit dem Nussi, mit dem Nussbaumer Michael, der das Race Around Austria organisiert. Und der hat dort ganz genau die Statistik, wie viele Leute sich übers RA qualifiziert haben und das RAM gefinisht haben. Und das waren, glaube ich, ist eine irre hohe Quote.
Das war in der Staffel 2. Das war ungefähr die Episode Nummer 13 oder so. Wir haben 12 Episoden gehabt, unsere allerersten 12 Episoden übers RAM. Und dann gleich danach Race Around Austria. Und da zu Beginn war der Michi Nussbaumer bei uns zu Gast. Damals noch bei mir im Keller unterm Kanalrohr.
Genau. Schauen wir weiter nach vorne. Also wir haben gestern gesagt, der Philipp Keider wird bald aus Kansas draußen sein. Er ist jetzt seit ein paar Stunden erst aus Kansas draußen. Also es ist wirklich unglaublich lang, habe ich selbst auch wieder ein bisschen unterschätzt, schaut auf der Karte wieder noch so wenig aus, aber er ist jetzt in Missouri und da wird's ungemütlich. Also das ist total krass, wie unterschiedlich auch die einzelnen Bundesstaaten in den USA sind. Die sind mit dem Lineal gezogen, man denkt, da wird es keine großen Unterschiede geben, aber die gibt es tatsächlich und einer der ganz großen Unterschiede ist die Art und Weise, wie man Auto fährt und wie man auf Radfahrern auf der Straße reagiert. Und das ist in Missouri, beziehungsweise die ganze Ostküste eigentlich, und es beginnt in Missouri, sehr, sehr ungemütlich.
Ja, das kann ich bestätigen. Also die Größe der Autos ist eigentlich überall in den USA unfassbar riesig. In Missouri wird aber der Fahrstil einfach nochmal brutaler. Also dieses, ich habe selbst ein altes Automatik, also ein manuelles Getriebe, ich tue Gang schalten und wenn ich jemanden überhole, der Radl fährt und ich bin im Auto, dann fahre ich untertourig und langsam vorbei, weil ich weiß, wie brutal sich das anfühlt, wenn jemand bei dir mit so einem Kickdown, und das haben die Amerikaner gerne, die geben einfach so dermaßen Vollgas, das Auspuff ist so groß wie ein Abwasserkanalrohr, es steigt schwarzer Rauch auf und die geben einfach mit ihren riesigen Motoren einfach Vollgas, wenn sie bei dir vorbeifahren. Und du bist schon sensibel, du bist schon emotional, du bist schon echt müde und kämpfst mit der Konzentration. Und es ist einfach unglaublich nervig und frustrierend und auch wirklich emotional brutal belastend. Und die ein oder andere unfreundliche Meldung, so nach dem Motto, verpisst euch von der Straße, ihr habt da nichts verloren, die ist natürlich auch inklusive. Betrifft natürlich immer nur einen kleinen Ausschnitt der Bevölkerung. Man kann jetzt nicht sagen, dass in Missouri nur unfreundliche Menschen wohnen, aber dort ist auf der Straße wirklich definitiv weniger lustig als zum Beispiel in Kalifornien oder so. Da ist alles sehr viel entspannter, da sind viele Menschen am Rad unterwegs. Da gibt's ja zum Beispiel gerade San Francisco eine super Radinfrastruktur mit Radwegen. In Oceanside, der Start des Rennens, ist auf dem Radweg und in Missouri bist du halt auf dem Rad wirklich nicht gerne gesehen.
Und da fliegen auch schon mal leere Bierdosen in Richtung Radfahrer, ist auch schon vorgekommen. Also, und du hast das gesagt, es kommt halt dazu. Also, man ist jetzt da schon, Racetime ist jetzt 4 Tage und 22 Stunden, also bald 5 Tage unterwegs. Und da zehrt es halt einfach noch viel mehr an den Nerven, dieser Verkehr. In den ersten Tagen wird man sowas wahrscheinlich viel leichter wegstecken.
Der Philipp hat dann gestern tatsächlich kurz nachdem unsere Episode on air gegangen ist, den Halfway Point erreicht. Und ich habe mir heute wieder auf K19 das TV-Update angeschaut und da gibt es einen wunderbaren Ausschnitt vom Philipp und seinem Team, wie er den Halfway Point erreicht. Und es ist jetzt natürlich quasi eine Videoaufnahme. Man sieht, wie der Halfway Point kurz zelebriert wird, wie kurz gefeiert wird und nach ein paar Sekunden geht es wieder weiter und wir haben da jetzt quasi den Originalton, aber wenn man da genau zuhört, sagt das einiges aus, wie gut es dort läuft und wie gut die Stimmung im Team Keider gerade ist.
Vollgas, Alter! Yeah! Yeah! Da kommt er! Da kommt er! Hälfte haben wir!
Geh mal! Ich hab
die Sekunden haben wir! Die Sekunden haben
wir! Einer!
Gib mal Gas wieder!
Was?
Ah, ja, noch! Ein Foto wollten wir noch haben, gemeinsam!
Ja,
ein
Foto, auf
jeden
Fall!
Geh mal, geh mal,
geh mal! Geh mal, geh mal!
Ja, also da hat der Philipp jetzt dir was voraus, die 4 Mal, wo ich dabei war, bist du kein einziges Mal stehen geblieben am Halfway Point. Philipp hat sich zumindest die Mühe gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, wie es dort ausgeschaut hat bei den Halfway Points, die ich dabei war. Das war halt einfach mitten im Nirgendwo, da war nichts weit und breit. Da stehst am Bannenstreifen, stellst dich in einer Reihe auf und tust ein bisschen klatschen. Manchmal zeichnest mit Kreide eine Linie auf dem Boden, schreibst Halfway Point dazu und das war's. Es ist natürlich ein Meilenstein, aber es ist jetzt nicht so spektakulär und man ist da einfach so in den Brennalltag drin. Man macht so einfach seine Routinen, dass das nicht so richtig gefeiert wird.
Ja, es ist von offizieller Seite absolut nichts am Halfway Point. Also du findest, unter Anführungszeichen, findest den nur, wenn du hast dir letztens erzählt, dass man den Tacho im Auto immer wieder auf Null setzt bei den Time Stations. Das heißt, du musst das selbst ausrechnen, wo ist dieser Punkt? Du musst genau die Distanz zuerst einmal ausrechnen und dann beachten und dann an der Stelle aussteigen und davon ausgehen, dass du irgendwie richtig stehst. Vielleicht ist es ein Kilometer zu früh oder zu spät, ist völlig egal, aber irgendwo sagst du halt, okay, hier müsste der Halfway Point sein. Und ja, ich glaube, es ist ein bisschen ein ungeschriebenes Gesetz, oder dass das Team, das als erstes durchkommt, das irgendwie markiert und dass die Hinteren dann auch frei haben. aber ja, natürlich emotional ein ganz, ganz großer Moment. Zeitlich ist es absolut nicht der Halfway Point. Die zweite Hälfte wird deutlich länger dauern. Aber noch ziemlich genau 4 Tagen am Halfway Point zu sein, das ist schon einmal eine gute Ansage. Und der Philipp hat 9 Tage als Zielzeit. Und erste Hälfte in 4 Tagen, zweite Hälfte in 5 Tagen ist absolut eine realistische Hochrechnung, wenn die Probleme in der zweiten Hälfte sich in Grenzen halten. Ja, und wir haben das einmal zelebriert. Aber nicht jedes Jahr und die letzten Jahre habe ich das dann einfach ein bisschen weggespart, weil da habe ich das schon oft gehabt, dass man sich in einen Kreis aufstellt und ein paar motivierende Worte vom Teamchef und sich halt gegenseitig irgendwie aufbaut und einfach das erreichte Zwischenziel feiert. Das ist super wichtig und super schön. Nur ich habe auch schon Jahre gehabt, da bin ich dann halt früher durchgekommen, noch 3,5 Tage oder so, und da war es halt noch mitten in der Nacht und da stößt dich halt nicht hin und zelebrierst, weil da ist einfach wirklich kein Grund zum Feiern. Da haben wir das halt während der Fahrt gemacht. Und das waren auch die Jahre, wo du mit warst. Da war die jugendliche, wie soll ich sagen, Euphorie, den Halfway Point zu erreichen, schon ein bisschen abgenützt. Da haben wir einfach gedacht, hey, es ist schade um diese Minute, da fahren wir jetzt gleich weiter. Was man beim Philipp auch noch gesehen hat, und das finde ich sehr clever, er ist ja jetzt in Kansas offensichtlich am Rennrad unterwegs. Immer noch aerodynamisch, weil natürlich auch das Rennrad gut gegen den Wind ausgerichtet ist. Und er fährt immer noch gut in der Position, aber nicht mehr auf seinem Zeitfahrer- oder Triathlonrad. Und ich bin mir sicher, es ist wahrscheinlich sowas wie eine Vorsichtsmaßnahme. Jetzt haben wir gerade von Kurt Matzler und seinen Nackenproblemen geredet. Und der Philipp, er spart sie das hoffentlich, indem er jetzt vielleicht schon die Position am anderen Radl einnimmt, die für seinen Oberkörper ein bisschen entspannter ist.
Ja, was wir auch gesehen haben im Philipp seine Stories, es hat jetzt geregnet. Und zwar.
Überraschung.
Zwar ordentlich. Gehört dazu, ist einfach, man kann nicht 5000 Kilometer fahren durch 3 Zeitzonen und hoffen, dass man trocken bleibt. Also das spürt's einfach nicht. Aber es ist halt trotzdem, je nachdem, wie lang der Regen dauert, kann es halt doch auch nervig werden. Also ich war schon bei Armram dabei, da hat es dann wirklich in der zweiten Hälfte wirklich 10, 15 Stunden durchgeregnet und das ist dann halt schon bitter. So 2-3 Stunden, das ist eine willkommene Abwechslung, eine kurze Abkühlung, und anders als beim Unsupported hat man genug Gewand mit, man kann sich umziehen, man muss nicht so genau schauen, dass alles trocken bleibt. Aber ja, es hat ihn jetzt erwischt.
Ja, ich habe vom Valerio Zamboni gesehen, dass er im Regen gefahren ist in der Nacht, bei Blitz und Donner, und das haben wir schon gesagt, dass das in Kansas irgendwie dazugehört. Viel Seitenwind, schwüle Luft und jeden Abend kräftige Gewitter oder fast jeden Abend. Also ich bin, glaube ich, beim 9-mal Race Across America bin ich 2-mal trocken durch Kansas gekommen. Werbung. Wir haben in unserer Agentur mit der Podcast-Werkstatt einmal überlegt, und zwar, weil es dafür einen guten Grund gibt. Wir kriegen oft Feedback auf Social Media oder via E-Mail. Übrigens, falls ihr uns schreiben wollt, sitzfleisch@christophstrasser.at. Und immer wieder kommt da die Frage, ob wir irgendwie unterstützt werden können, weil eben der Podcast gehört wird und die Leute wissen, dass da Aufwand dahinter steckt. Und ja, also wir freuen uns natürlich über Teilen, Weiterempfehlen, Bewerten, Kommentare.
Und ganz wichtig auch weiterschicken, direkt über die Podcatcher-App. Das boostet den Algorithmus auch.
Ja, und viele kaufen dann auch bei mir was im Ultracycling-Shop ein, was mich natürlich auch sehr freut. Aber wir haben jetzt noch eine neue Plattform. Wir sind da natürlich nicht die einzigen oder ersten Podcaster, die das nutzen, aber wir sind jetzt auch auf Steady.
Und auf Steady habt ihr die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und als Gegenleistung kriegt ihr von uns unter anderem einen werbefreien Feed. Also der Lukas ist jetzt die letzten 3 Wochen gesessen und hat aus unserem ganzen Backkatalog, aus den ganzen über 200 Folgen, die Werbung rausgeschnitten. Falls jemand wirklich Interesse hat an einem werbefreien Feed, gibt es die Möglichkeit, den über Steady zu erwerben.
Wir haben 3 Pakete insgesamt, und zwar gibt es nicht nur die werbefreien Episoden, sondern wir haben uns gedacht, wir freuen uns natürlich nicht nur über Unterstützung, sondern wir wollen dafür richtig was anbieten. Wie zum Beispiel einmal im Quartal, also 4-mal pro Jahr, machen wir eine Frage-Antwort-Episode live auf YouTube, wo ihr dabei sein könnt, live bei der Aufnahme, uns direkt Fragen stellen. Wir beantworten denen natürlich und plaudern drüber.
Es gibt auch die Möglichkeit, ein Abo über Apple Podcasts abzuschließen. Da gibt's aber nur das Paket mit dem werbefreien Feed. Ich möchte nur dazu sagen, fühlt euch jetzt nicht irgendwie von uns dazu gezwungen, da ein Abo abzuschließen. Unser Main Feed wird weiterhin gratis bleiben. Wir werden weiterhin regelmäßig veröffentlichen. Und es gibt da überhaupt keinen Druck unsererseits. Ich kenne das selbst. Ich unterstütze einige Podcasts, die ich gern höre. Aber ich kann natürlich auch nicht jeden Podcast unterstützen, den ich gern unterstützen möchte. Fühlt euch nicht gezwungen.
Ich bin zum Beispiel Friend of the Tennis Podcast, nur so nebenbei.
Falls euch das interessiert, schaut's einfach unter steadyhq.com/sitzfleisch nach, beziehungsweise steht der Link auch noch in den Shownotes. Werbung Ende.
Ja, vielleicht noch, damit wir dann den Philipp abschließen können. Er kommt jetzt, also die nächste Time Station ist Kempten und die übernächste ist Jefferson City. Und diese Time Station, die ist der absolute Horror. Also wir haben schon gesagt, wie schlimm Radfahren in Missouri sein kann. Und zwischen Kempten und Jefferson City fährt man die ganze Time Station auf einer Autobahn, auf einer sehr stark befahrenen Autobahn, auf einem Pannenstreifen, wo LKW-Karkassen herumliegt, Roadkill, ganz viele tote Gürteltiere. Und das ist eine richtig, richtig mühsame Time Station, die sie richtig zart und die echt schlimm ist.
Ja, und vor allem, da kommen dann von rechts immer wieder Beschleunigungsstreifen, also Autobahnzufahrten, Autobahnabfahrten, wo du quasi als Radfahrer jetzt rechts am Pannenstreifen fahren musst, dann musst du aber diesen Beschleunigungsstreifen, die Abfahrtsspur queren, musst gut aufpassen, dass von hinten oder von der Seite nicht irgendein beschleunigendes Auto dich nicht sieht. Also das ist nervlicher Stress, das ist die absolute Hölle. Und wenn man das, also man kann es jetzt nicht wirklich gezielt timen, aber wenn man das in der Nacht erreicht, völlig entspannt. Wenn man das tagsüber erreicht, zur Rush Hour im Berufsverkehr, ist das wirklich, wirklich fürchterlich. Also du bist danach sowas von fertig. Ich habe danach oft einen Powernap braucht oder bin dann einmal ein paar Stunden wirklich langsamer gefahren, weil ich das erst irgendwie verkraften und verarbeiten habe müssen. Und ich glaube, im Team hinten, du hast ja permanent Angst, oder? Weil erstens musst du aufpassen, dass der Radfahrer durchkommt und auch für dich.
Purer Stress, weil man kommt von der Autobahn Kreuz drüber auf dem Beschleunigungsstreifen, auf dem rechnet natürlich niemand, der auf dem Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn auffahren will, dass von links ein Auto kommt und darüber quert. Und da schaut man halt wirklich, dass man mit dem Auto ganz knapp beim Radlfahrer ist, also ganz wenig Abstand lässt, teilweise neben am Radlfahrer fährt, um den Radlfahrer ein bisschen zu schützen. Das ist auch im Auto purer Stress und man ist wirklich froh, wenn man dann nach Jefferson City kommt und da verzeiht man es dem Routenplanern auch, dass man da wirklich komplett sinnlos reinfährt nach Jefferson City, einmal rund um das Kapitol fährt und dann erst weiterfährt. Das wird verziehen, weil es halt echt entspannt ist.
Du verzeihst es den Veranstaltern. Ich habe das nie verziehen. Aber ich habe auch ehrlich gesagt oft einmal wirklich das braucht, dass ich schimpf. Ich habe das wirklich für meine Seele gebraucht, dass ich so richtig Dampf ablasse. Und da war Jefferson City. Ich war halt nervlich fertig von dieser Autobahn. Ich habe mir einmal Sorgen gemacht ums Auto hinter mir, weil ich habe genauso theoretisch das Risiko. Natürlich, ihr passt auf mich auf, aber euch kann genauso ein Auto von hinten drauffahren. Das hat es auch schon öfters gegeben. Auffahrunfälle, dass es Pacecar quasi erwischt wird und ich habe das dann einfach braucht, ich habe geschimpft und mich aufgeregt und das ist alles so beschissen, Entschuldigung für die Ehrlichkeit, und jetzt noch dazu die depperte Runde um das sinnlose Kapitol, das eh in jeder dritten Stadt steht, irgend so ein Rathaus-Ding herum, mir hat das so aufgeregt und ich habe das einfach braucht, dass ich mir einmal richtig auslassen kann und dann ist wieder ein bisschen besser gegangen.
Ja, dann kommt wirklich eine wunderschöne Time Station dann nach Washington. Da fährt man wirklich durch eine Gegend, da gibt's ganz viel deutschsprachige, da gibt's die Ortsnamen.
Die Wasserstraße fährt man entlang zum Beispiel.
Die Wasserstraße fährt man entlang, man kommt durch Little Vienna durch. Es gibt Bierbrauereien, die auch wirklich so heißen, Brauerei. Aber wenn man aussteigt und mit den Leuten dort redet, das sagen zwar alle, ja, wir haben deutsche Vorfahren, aber die letzte, die Deutsch gesprochen hat, war meine Uroma, seitdem spricht keiner mehr Deutsch, aber sie zelebrieren da diese deutsche Herkunft trotzdem. Also es ist ganz, ganz lustig, keiner spricht die Sprache mehr, aber sie zelebrieren irgendwie da ihre Heritage, das ist ganz witzig. Und dann kommt man zu einer bemannten Time Station
mit Swimming. Über die reden wir vielleicht morgen, weil sonst geht's zu weit nach vorne.
Genau, aber dass wir auch ein bisschen kleinen Ausblick gemacht haben.
Vom Lukas Kaufmann habe ich mir auch einen kleinen Ausschnitt runtergenommen von K19 TV, vom täglichen Update. Und da hören wir jetzt rein, was in seinem Betreuerteam gesprochen wird.
Ich glaube, die größte Schwierigkeit ist die Einöde, die wir da haben. Im wahrsten Sinne des Wortes ist alles gleich. 1000 Kilometer schaut in Wahrheit aus jeder Kilometer schaut gleich aus. Und das, glaube ich, macht es extrem schwer. Man sieht es ja da jetzt gerade eine lange Gerade, weiß ich nicht, 4-5 Kilometer lang. Und gefühlsmäßig, ja, im Radl muss er das Gefühl haben, es ändert sich genau nichts. Also, das ist, glaube ich, für ihn schwierig und wir müssen halt motivieren.
Was sich immer ändert, an das kann ich mich gut erinnern, sind die Farben der Getreidefelder. Es gibt gelbe, es gibt goldige, es gibt bräunliche, es gibt grüne Getreidefelder. Ja, das ist in Kansas so der Tapetenwechsel, den es hin und wieder gibt. Aber trotzdem ist in Kansas dann eigentlich ja ab der Hälfte, also sagen wir jetzt vom Halfway Point circa, die zweite Hälfte ist gar nicht mehr so das typische Kansas. Da wird es eben schon hügeliger und so nach Yates Center und Fort Scott, die letzten beiden Kansas Time Stations, da wird es eigentlich schon ja wellig und ein bisschen abwechslungsreicher. Und auch immer mehr Fans eigentlich. Kansas ist sehr dünn besiedelt, aber da ist der Bekanntheitsgrad des Rennens in Relation zur Einwohnerzahl schon deutlich höher. Das merkt man, dass immer wieder Fans an der Straße am Straßenrand stehen.
Ja, und du bist einmal von einem Liegerad überholt worden, mitten in der Nacht in Kansas, hast dich fürchterlich aufgeregt.
Ich habe Angst gehabt, ich war verwirrt, ich habe Paranoia gehabt, ich habe gedacht, was ist da los? Ein Göpel leuchtendes, neongelbes Ganzkörperkondom liegend auf einem Rad in so einem Aero-Anzug. Das war ganz schräg.
Hat sich dann danach herausgestellt, dass es, wer war das, der Danny Chu, oder?
Es war nicht der Danny Chu, es war, glaube ich, der, nicht der Michael Seacrest, jedenfalls einer, der das Ram gewonnen hat in den 80er Jahren. Ganz ja. Irre. Und ich hab's dann, oder irgendwer hat dann mit ihm bei der nächsten Time Station ein bisschen geplaudert.
Und uns für deine Art entschuldigt. Deine nicht gerade sehr gesprächige Art. Was mir beim Lukas aufgefallen ist, er fährt noch am Zeitfahrrad, aber er hat nicht mehr die tiefen Felgen, sondern die normalen Laufräder drin, also die vom Bergrad, sage ich jetzt einmal, oder vom normalen Rennrad, nicht mehr die tiefen Felgen, weil wir haben es gesagt, viel Seitenwind. Und bei ihm ist es, glaube ich, so im Vergleich zum Philipp, dass er die Zeitfahrposition wahrscheinlich länger halten kann, weil sie nicht ganz so aggressiv ist und dass er deshalb jetzt noch immer am Zeitfahrer fährt. Aber natürlich muss man sich an die Müdigkeit, an die Umwelt ein bisschen anpassen und deshalb wahrscheinlich die nicht mehr ganz so tiefen Laufräder.
Ja, natürlich auch wegen dem Seitenwind. Die Kontrolle am Rad ist natürlich mit den aerodynamischen Laufrädern deutlich schwieriger. Und wenn man genau hinschaut, man sieht schon auch, dass man auch am Zeitfahrrad unterschiedlich oben sitzen kann. Also beim Luca sieht man jetzt auch schon öfters Fotos, wo er dann trotzdem ein bisschen aufrecht oben sitzt, weil halt einfach wahrscheinlich das Sitzfleisch schon ein bisschen Probleme macht. Und irgendwie wird es halt im Laufe des Rennens immer schwieriger, die gute Zeitfahrposition zu halten. Und da sieht man eigentlich beim Philipp trotzdem, dass er noch sehr, sehr gut und aerodynamisch am Radl oben sitzt. Man muss aber immer dazu sagen, wir wissen nicht, wie es wirklich läuft, weil wenn in dem Fall der Joe am Straßenrand steht mit der Kamera, dann ist man bald einmal in der guten Zeitfahrposition. Die Frage ist, wenn man dann stundenlang unbeobachtet am Radl sitzt, wie gut man dann in der Zeitfahrposition ist. Das weiß niemand. Trotzdem ist es interessant zu sehen, wie sich so auch die Körpersprache im Laufe des Rennens einfach ändert.
Ja, ganz kurz noch. Bei dir, also bei deinen Teilnahmen, da hat es diese Flaschenhalterungen auf den Extensions noch gar nicht gegeben. Da war so das Conventional Wisdom, dass die Flasche hinterm Sattel montiert werden sollte, um möglichst wenig Aero-Widerstand zu haben. Und wir haben dann auch spätestens in Kansas die abmontiert, die Flaschenhalterung hinterm Sattel und die klassische im Rahmendreieck montiert.
Ja, richtig. Gut, dass du an das noch denkst, weil es ist natürlich auch so, dass die Flasche zu greifen und draus zu trinken immer anstrengend wird, wenn der an einer komischen Position befestigt ist, weil du musst trotzdem sicher am Radl bleiben und du greifst halt leichter nach unten, Entschuldigung, du greifst leichter nach unten, um die Flasche zu greifen, als hinter deinen Hintern, weil du musst die ordentlich verrenken. Du musst die ordentlich verrenken und bist dann auch im Oberkörper ein bisschen instabil. Genau, und diese Position haben wir dann auch im Laufe des Rennens immer wieder verschärft und halt die Flasche dorthin gegeben, wo man es leichter erwischt.
Genau, gehen wir noch kurz zu den Staffeln. Also ich sage es jetzt einfach frei raus. Wir haben ganz viele Fragen gekriegt zu den Stories der Staffel Team No Limits. Wir werden uns da, glaube ich, erst morgen dazu äußern, wenn unsere Gemüter, glaube ich, weniger erhitzt sind, bevor wir da jetzt einfach, also einfach einmal einen Tag drüber schlafen. Das hat uns schon, ja, ich glaube, da reden wir einfach morgen drüber. Dann können wir einfach noch ein bisschen in die Recherche gehen, schauen, was die Regularien dazu genau sagen, welche Art der Infusionen das waren. Und dann sprechen wir, glaube ich, morgen in Ruhe drüber, bevor wir uns da jetzt zu sehr aufregen.
So machen wir das. Ja, ich möchte auch noch was, ich habe noch eine Frage bekommen und zwar, boah, ich muss mehr trinken, ich habe heute, glaube ich, trotzdem ich nicht trainiert habe, relativ einen trockenen Hals und bin ein bisschen dehydriert. Und zwar die Frage war, wie man es nach so einer Anstrengung schafft, eben einen Powernap zu machen. Bei den Achterteams sind das eben auch die Erholungsphasen und auch bei den Solofahrern natürlich, wenn man immer wieder hört, Powernap ist sinnvoll und hilfreich, weil derjenige schreibt, und ich kann nach einer anstrengenden Radtour absolut nicht gleich einschlafen. Und wie geht es dann, dass man beim Ram noch zum Beispiel 12 Stunden sich für 15 Minuten hinlegt und einschläft? Und es ist ganz leicht beantwortet, du bist beim Ram so dermaßen müde und du fährst nicht, wenn du Solo fährst, in einem roten Bereich, der Puls ist nicht irgendwo ganz oben am Limit und du machst dir diese kurze Schlafpause nicht zwischendurch, weil du glaubst, das ist jetzt sinnvoll, sondern wenn du echt, echt müde bist. Und wenn du so müde bist, dann schläfst du trotzdem gleich ein, vor allem wenn du im gekühlten Auto bist. Und es gibt natürlich Techniken wie zum Beispiel autogenes Training, dass du dich konzentrieren kannst, dass du schon schneller runterkommst, dass der Puls schneller runtergeht, dass du schneller und besser einschlafen kannst. Aber es ist auch mir passiert, dass ich am ersten Tag keinen Powernap machen habe können. Und dann war es trotzdem sinnvoll, wenn man dann trotzdem eine Viertelstunde im gekühlten Auto am Beifahrersitz sich hinlegt, die Beine hochlagert, die Augen zumacht und einfach einmal trotzdem Ruhe gibt. War wahrscheinlich kein echter Schlaf, war eher so ein Rasten, trotzdem auch das bringt schon was. Und ich sage einmal, ab dem dritten Tag kämpfst du sowieso nur mehr gegen das Einschlafen und sobald du irgendwo bei der roten Ampel länger stehst wie 1 Minute, fallen dir eigentlich schon komplett die Augen zu. Du musst wirklich nur mehr aufpassen, dass du nicht einschlafst.
Ganz genau. ich kenne das auch meine Garmin-Uhr sagt mir immer, ich soll möglichst früh am Tag trainieren, damit ich dann gut schlafen kann, weil man braucht einfach, bis der Organismus wieder ein bisschen runterkommt, aber eben, man ist ja da nicht so im Training und ich glaube, die Achterteams haben dann nach ihren Efforts, bis die wieder im Wohnmobil sind und eingekauft haben und gegessen haben und geduscht sind, genug Zeit, um runterzukommen und dann ihre 4-5 Stunden zu schlafen.
Und apropos Einkaufen, du hast gestern noch was gesagt, auf das wollte ich auch noch kurz was dazu sagen, und zwar wie das eben ist beim Walmart, dass man oft komplett absurde Artikel kaufen kann, dass man auch Waffen kaufen kann, und ich hoffe, dass das niemand falsch verstanden hat. Wir finden das nicht toll oder nicht lustig oder nicht nachahmenswert. Wir sind froh, dass jetzt gerade in Österreich hoffentlich die Gesetze diesbezüglich noch einmal strenger und verschärft werden, weil wir haben gerade unlängst in Graz diese Tragödie mitbekommen. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn es in Zukunft nicht mehr möglich oder nicht mehr so einfach möglich ist, privat an Waffen zu kommen. In den USA ist da leider die Mentalität komplett anders, aber wir wollen das Fass jetzt nicht weiter aufmachen, haben dazu auch nicht die nötigen Background-Infos historisch, wie sich das alles so entwickelt hat. Jedenfalls, wir sind keine Fans davon, das nur ganz klar gesagt.
Genau, wir hätten als Beispiel wahrscheinlich besser wäre gewesen, Autoreifen oder Waschmaschinen kriegst bei uns im Supermarkt eigentlich auch nicht.
Richtig.
Es ist so, die schnellste Achterstaffel ist schon durch Prescott durch. Also man merkt schon, die sind schon nach der Time Station 7, die fahren ein ganz anderes Tempo. die sind unglaublich schnell. Also zumindest jetzt das Team Zoe. Zoe International, die sind schon, also echt extrem weit, haben sie ja von den anderen auch der Staffeln schon deutlich abgesetzt. Und ja, wird spannend zu sein, weiter zu beobachten. Also ich glaube, das Team No Limits hat den ein oder anderen Rookie-Fehler gemacht am Anfang. Schauen, wann
die. Inklusive falsche Navigation hat es auch gegeben.
Genau, sie sind Richtung. Ein Stück in die falsche Richtung gefahren. Schauen wir mal, wenn sie sich dann ein bisschen einspülen, ob sie dann auch ein bisschen schneller werden und noch mitmischen können. Man hat es gesehen auch an den Stories, dass natürlich, ich verstehe die ganzen Hintergründe und es ist unglaublich teuer, es ist unglaublich aufwendig. Man hat nicht unendlich Zeit, aber man sieht halt auch, dass gerade als Solofahrer, wie wichtig diese Hitzeakklimatisation ist, weil die auch der Staffel Team No Limits, die leidet unglaublich unter der Hitze. Und das sieht man an ihren Leistungen und das sieht man an ihren Gesichtern. Also die verausgaben sie dort unglaublich.
Was wir im Vorfeld mit dem Sascha besprochen haben, 8 von 10 auf der gefühlten Anstrengungsskala nicht in den roten Bereich, hat er absolut nicht umgesetzt.
Schaut nicht so aus, ne? Aber nachdem sie doch so schnell sind, werden sie bald aus der Wüste draußen sein und dann wird das nicht mehr so ein großes Problem sein.
Wir hören uns morgen wieder. Morgen gibt's wieder viel zu besprechen. Wir haben jetzt da den aktuellsten Zwischenstand jetzt, bevor wir Schluss machen. Der Philipp Keider hat 12 Stunden Vorsprung auf den Lukas Kaufmann und der hat einige Stunden Vorsprung. Es waren zuletzt auch 10 Stunden auf den Lionel Poggio. Aber wir wissen, es kann uns in der zweiten Hälfte des Rennens noch vieles ändern. Es können Probleme auftauchen. Es können die Leute langsamer werden. Es wird schwierig und es ist immer noch alles möglich. Also es bleibt weiterhin spannend. Genau, ich freue mich auf morgen.
Genau, und dann werden wir, wie jedes Mal, wenn wir über das Ram reden, über das alte Sprichwort reden, das Rennen beginnt erst am Mississippi.
Race Across America 2025.
Update.
Podcast-Werkstatt.